Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Podcast. Einer neuen Folge von In Verbindung Leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und zuhörst. Und ich wünsche mir, dass du dir ganz persönlich für deinen Alltag was mitnehmen kannst. Für deine Familie, für deine Situation, in der du dich gerade befindest. Mein Name ist Julia. Wir sind heute zu zweit. Die Sonja ist bei mir. Wir sind beide Mamas von zwei Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren. Und wir sind auch beide ausgebildete Lehrerinnen. Zuerst noch ein paar Hinweise. Wenn ihr uns unterstützen wollt in unserer Arbeit, weil ihr begeistert seid von dem, was wir machen, was ich mir natürlich wünsche und auch hoffe, dann könnt ihr unsere Visitenkarten verteilen. Wenn ihr das möchtet, dann nehmt Kontakt mit uns auf und wir schicken euch welche zu. Und unser Buch ist da. Unser Buch ist endlich erschienen. Wir freuen uns total. Diese Woche kam es raus, also schon 1,5 Wochen, wenn ihr das hört. Ihr könnt es bestellen. Wir verlinken euch alles in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns für die, die es schon haben, über jegliches Feedback dazu, Fragen, Anmerkungen und so weiter. Ja, ganz viel Freude allen, damit die es schon haben und noch nicht angefangen haben zu lesen. Wir sind, wie gesagt, sehr gespannt. Heute starten wir mit einer neuen kleinen Reihe zum Thema Hochsensibilität. Sehr oft gewünscht von vielen von euch. Wir werden es ein bisschen aufteilen. Vor der Sommerpause reden wir über Hochsensibilität bei uns Mamas und Papas. Und nach der Sommerpause reden wir dann über Hochsensibilität bei unseren Kindern. Genau. Ganz kurz, wir werden wahrscheinlich als Abkürzung für Hochsensibilität von HSP sprechen. Das ist der englische Begriff. Der heißt eigentlich High Sensitive Person und kurz HSP abgekürzt. Genau. Und deswegen in diesen beiden Folgen werde ich mich mit der Sonja unterhalten, die selbst sehr stark HSP ist. Und ich habe auch ein paar Anteile davon und vielleicht erkennt sich ja der eine oder die andere da auch wieder. Genau. Wir fangen mal ganz klassisch an, Sonja, bevor du gleich mit einsteigen darfst, mit einer Definition, die möchte ich euch kurz vorlesen, und zwar aus dem Buch von Deborah Sommer. Das ist eins der neuesten Bücher zu dem Thema, das erschienen ist mit allen Sinnen auf Empfang, erschienen beim Hensler Verlag. Und dieses Buch ist Gold wert, das werde ich euch auch in der Beschreibung verlinken, weil dieses Buch einmal die wissenschaftliche Perspektive von HSP und den aktuellen Forschungsstand super gut zusammenfasst und auf der anderen Seite aber auch die Brücke schlägt zum Glauben. Also als Christin, als Christ, der oder die HSP ist. Wie kann ich diese, der Untertitel heißt auch Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag. Also es ist wirklich, ich bin total begeistert von diesem Buch, weil es so alles hat. Also die wissenschaftliche Seite, gut zusammengefasst, der aktuelle Stand, aber eben auch der Praxisbezug dann, was heißt es für mich als Christin, als Christ in der Gemeinde, genau. Und sie schreibt als Definition für Hochsensibilität: Hochsensibilität beschreibt eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit. Es geht dabei um das intensivere Wahrnehmen und Verarbeiten von äußeren wie inneren Reizen. Dabei handelt es sich weder um eine Überempfindlichkeit noch eine Krankheit, weder um eine psychische Störung noch einen therapiebedürftigen Zustand. Sie ist vielmehr eine neurologische Besonderheit, eine Normvariante in der Ausprägung des Nervensystems mit vielfältigen Auswirkungen. Genau. Also, ganz wichtig, was wir am Anfang festhalten möchten, es ist keine Krankheit, es muss nicht behandelt werden. Es ist aber doch ein eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal und tatsächlich neueste Forschungen sagen, ca. 20% aller Menschen sind hochsensibel. HSP ist, hat was Genetisches, also ist eine genetische Disposition Und viele Menschen, die, man muss ein bisschen aufpassen, weil viele Menschen, die sich selbst als emotional oder gefühlsstark beschreiben würden, die vielleicht extrem melancholisch sind oder cholerisch, sind deswegen, weil sie gefühlsstark sind, nicht automatisch HSP. Mhm. Es ist natürlich schon so, dass gerade viele melancholische Menschen, die sich als Melancholiker bezeichnen würden, auch oft dazu neigen oder es auch tatsächlich sind HSP. Aber das ist kein Automatismus. Also das ist, man kann nicht sagen, ja, ständig habe ich so krasse Emotionen, deswegen bin ich so hochsensibel, ja, weil ich so meine Emotionen so spüre und so. Also das ist nicht, so kann man es nicht definieren. Aber wir geben gleich noch ganz viele Beispiele, dann werdet ihr merken, was wirklich dahinter steckt. HSPler sind häufig introvertiert. Man sagt, circa 70% der HSPler sind introvertiert. Das heißt, sie tanken eher auf, wenn sie für sich alleine ganz viel Ruhe haben. Aber 30% sind tatsächlich auch eher extrovertiert. Natürlich gibt es da unterschiedliche Ausprägungen. Manche sind eher weniger oder mehr introvertiert oder manche sind so mehr in der Mitte. Die Skala ist immer fließend und es geht von rechts nach links. Oder von links nach rechts, genau. Aber prinzipiell heißt es nicht, dass eine Person, die total extrovertiert ist und auf andere Menschen zugeht und so, dass die nicht hochsensibel sein kann. Mhm. Überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Damit ihr jetzt mal einen Eindruck bekommt, wie das so ist, wenn man hochsensibel ist. Sonja, bitte erklär uns doch mal an dem Beispiel, wie du als HSPlerin, wie du so das, deine Hochsensibilität wahrnimmst, wie du sie erlebst.
Wie ich so ticke.
Nee. Genau.
Also es ist Sommer, es ist warm. Stellt euch vor, ihr plant jetzt aufs Volks- oder Wiesenfest zu gehen oder auf die Wiesen. Wir sind ja hier in Bayern, die Julia und ich. Und das Ganze geht los und ihr kommt da rein auf diesen Platz und es sind, es wisst ihr, es ist Lautstärke, es sind verschiedene Geräusche und Gebimmel und Gebämmel und Lichter in allen Farben und schreiende Kinder und redende Menschen. Also einfach extrem viele Eindrücke, ja. Und ich glaube, dass wenn du oder wenn ihr auf so ein Volksfest geht, dass ihr danach auch bestimmt erschöpft seid wegen der Reize, oder Julia?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ganz genau. Und als HSPler ist es jetzt so, da hast du diese Masse an Reizen eigentlich jeden Tag und du bist dem Ganzen ausgeliefert und du fühlst dich so, wie wenn du dich quasi nicht wehren kannst, weil du nicht in der Lage bist, das auszublenden, ja? Mhm. Also es ist einfach, ja, es ist massiv, also für mich massiv, wenn ich das
jeden Beispiel jetzt nehme. Jeden Tag Volksfest.
Genau.
Okay. Ja, danke. Das war, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wie kann man herausfinden, dass man HSP hat? Also spätestens nach dieser Folge wisst ihr es, würde ich sagen. Mhm. Aber ihr könnt auch einen Test machen, den werden wir euch auch verlinken. Es gibt einen Test im Internet von Katrin Soest, den ihr machen könnt. Der ist deshalb, wird der empfohlen, weil der eben nicht nur, es gibt viele Tests, aber das ist ein guter, weil der auch mit wissenschaftlicher Methode arbeitet, weil der gecheckt wurde, weil der ausgearbeitet wurde mit in Zusammenarbeit mit in der Universität. Mhm. Also das hat Hand und Fuß. Das ist nicht nur so, jemand hat sich selber überlegt, ein paar Fragen und dann weißt du oder auch nicht, dass du hochsensibel bist. Genau. Den Buchtipp, das wird auch von der Deborah Sommer in ihrem Buch empfohlen, dieser Test, den Buchtipp habe ich euch schon gesagt. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Ein zweites Buch, was wir euch an der Stelle noch empfehlen möchten, ist, wenn ihr euch uns auf YouTube zuschaut, dann seht ihr es jetzt in der Kamera.
Spiegelt verkehrt.
Ja, Hochsensible Mütter von Brigitte Shaw. Das ist auch ein Buch, das die Sonja euch unbedingt
anzieht. Also das war das erste Buch, was ich so zum Thema hatte, weil damals mein Seminarleiter meinte, ich sei HSP und ich wusste nicht, was er meint. Und das Buch war das, wo mir dann bewusst wurde, dass ich das sicher habe.
Ja, genau. Okay, wir reden noch über ein paar Merkmale von HSP. Also hochsensible Personen heißt einmal, da, wie die Sonja gerade schon erklärt hat, an dem Volksfestbeispiel, der Filter im Hirn funktioniert nicht richtig, sondern lässt mehr Reize durch als bei nicht hochsensiblen Personen. Und deshalb ist die Wahrnehmung um ein Vielfaches höher. Es kommt schneller zur Reizüberflutung und so weiter. Mhm. Und es ist auch schwer, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, was zu einem hohen Leidensdruck führt, wenn alles als gleich wichtig praktisch eingestuft wird. Es gibt den Thalamus im Gehirn, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist sozusagen der Wächter im Gehirn. Und der lässt bei HSP-Menschen lässt er mehr durch als Wächter, als er bei nicht hochsensiblen durchlassen würde. Da blockt er mehr ab, da lässt er nicht so viel rein. Und man kann diese Veränderungen im Gehirn, diese Sache mit den Reizen, auch auf MRT-Bildern sehen. Also es ist nichts, was man sich irgendwie einbildet oder was sich mal jemand überlegt hat, dass es ja so sein könnte, sondern man kann das tatsächlich sehen. Also wenn man jetzt zu einer hochsensiblen Person sagt, stell dich nicht so an, bringt es nichts, weil sie tatsächlich das nicht irgendwie steuern kann oder mit Absicht macht. Es liegt daran, dass mehr Reize durchdringen und mehr ankommen im Gehirn. Und auch die Amygdala, die ist zuständig für die Stressverarbeitung im Gehirn, die ist sehr viel aktiver als bei Nicht-Hochsensiblen. Das geht auch alles aus der Grundlagenforschung zum Thema Hochsensibilität hervor. Die möchten wir unbedingt erwähnen. Die Frau ist wichtig, weil auf ihr baut alles auf. Sie hat sozusagen Hochsensibilität entdeckt. Das ist die Dr. Elaine Aron, die da sehr die Grundlagenwerke sozusagen geschrieben hat über Hochsensibilität. Jetzt heißt es in diesen Grundlagenwerken auch, dass HSPler eine niedrige transmarginale Hemmung haben. Das heißt, eine niedrige Schwelle der ertragbaren Reize und dass es schnell eben zur Überstimulation kommen kann, Überflutung mit Reizen. Wie ist es bei dir, Sonja? Erzähl mal ein bisschen.
Also wenn du das schon sagst, Überflutung, Überstimulation, artet schon in meinem Hirn gleich einen Stress hier aus. Also für mich ist Überflutung, Überstimulation Stress. Und der eine Punkt ist einfach, ich und wahrscheinlich auch andere HSPler brauchen ganz viel Schlaf und Ruhepausen, weil je mehr ich wahrnehme, desto mehr Zeit brauche ich natürlich, um das Ganze zu verarbeiten. Ja? Und das Gehirn hat bei mir und bei HSPlern einfach Schwierigkeiten, diese enorm großen Mengen an Reizen zu verarbeiten. Und das führt dann natürlich wiederum zu einem unruhigen Schlaf oder wenig erholsamen Schlaf, wo ich ständig aufwache und dann wieder Schwierigkeiten habe, einzuschlafen. Also sagen wir Schlafstörungen. Und dann, da ich ja auch noch eine Mama bin mit zwei Kindern, habe ich ja sowieso schon einen permanenten Schlafmangel. Und dann habe ich auch das Problem, wir haben ja vorhin davon geredet, dass HSPler auch viel Zeit für sich brauchen. Und bei mir ist es dann so, gerade als Mama, wenn die Kinder nun endlich schlafen und ich hatte ganz lange Zeit Kinder, die ganz spät geschlafen haben, ich habe Einschlafbegleitung gemacht, aus Überzeugung auch. Dann war es für mich so, die Kinder schlafen, mein Tag beginnt jetzt. Ich will nichts verpassen, ich muss was für mich tun, obwohl ich eigentlich todmüde war und schon bei der Einschlafbegleitung eingeschlafen bin. Also aufraffen, es geht wieder los. Ich möchte jetzt noch einen Film anschauen, Sport machen, baden, halt mir irgendwas Gutes tun. Aber eigentlich bräuchte ich viel, viel mehr Ruhepausen. Und jetzt ist es einfach so, ihr merkt, es endet in dem Teufelskreis einfach, ja. Ich schlafe eh zu wenig und ich bin unausgeruht und ich brauche aber Zeit für mich und so geht es immer weiter. Und es führt dann natürlich im Großen und Ganzen auch dazu, also wenn Überstimulation jetzt auf mich eindrischt, dass ich meine eigenen Bedürfnisse vernachlässige. Weil wie die Julia vorhin schon sagte, ich kann nicht dann unterscheiden, wenn diese Reizüberflutung kommt, was ist wichtig. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn dann im Kopf 1000 Schubladen offen sind, ja. Und ich verliere mich dann in allen möglichen Details und bin auch nicht konzentriert. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, damit ihr euch da reinversetzen könnt. Also ich komme jetzt Mittag heim, mache die Tür auf, habe meine Tochter von der Schule geholt und die andere vom Kindergarten. So, ich gehe rein. Stopp, Sonja, Schultasche ausräumen. Ah, ich bin gerade an der Waschkammer vorbeigekommen. Stopp, stopp, die Wäsche muss noch raus. Stopp, 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 der Teppich in der Garderobe, da sind Sachen drauf, der muss schnell gesaugt werden. Ich brauche jetzt Sauberkeit. Stopp, die Brotzeitbox, die muss ich auch noch auswaschen. Stopp, ich muss sie auch abtrocknen. Stopp, Ich komme am Klo vorbei. Oh, Einkaufszettel muss ich noch schreiben. Klopapier ist ja alle. Stopp, die Paula braucht Hilfe, die schreit gerade, sie will umgezogen werden. Kacke ist in der Hose, ja. Okay, bing, 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 ja. Stopp, der Socken hat ja ein Loch, sehe ich gerade. Ach, ich wollte doch neue kaufen. Ah, schnell, gut, ich muss noch zum Aldi, schreibe ich auch auf die Einkaufsliste. Stopp, stopp, stopp. Das Fenster ist ja schmutzig, sehe ich gerade. Okay, schnell Glasreiniger holen, zack. Putzen und ihr merkt, es wird immer krasser jetzt. Ja, stopp. Welche Hausis hat eigentlich meine Tochter? Stopp. Ach, die Post muss noch raus. Stopp. Eigentlich sollte ich jetzt Essen kochen. Oh, leck, es wird immer später, später, später. Stopp. Da liegt ja das Handy. Ah, ich muss mal kurz WhatsApp checken. Oh nein, ach Gott. Ach, dem muss ich ja noch antworten. Der hat Geburtstag. Stopp. Jetzt muss ich gleich ein Geschenk bestellen über Amazon. Ah, und den sollte ich zurückrufen. Ach, stopp. Die Wäsche wollte ich doch machen und kochen. Und also merkt ihr, wenn ihr schon zuhört, und so geht es mir dann, ja, in dieser Phase, und das ist fast jeden Tag, und das ist Wahnsinn, ja. Und ein anderer Punkt ist jetzt, der mir noch einfällt, ist dann auch diese Überverantwortung. Also man sagt auch Helfersyndrom bei dieser Überstimulation, und dass du dann auch eine fehlende Selbstfürsorge hast. Also wenn ich jetzt da drin bin, wie dieses Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ja, in so einer Überstimulation, dann vergesse ich mich. Ein Beispiel ist, wenn ich muss aufs Klo und ich gehe nicht aufs Klo. Ich sitze im Auto, ich gehe nicht aufs Klo, obwohl ich muss, ja. Oder ich liege im Bett früh, denke dann an meine Familie. Wir haben ein Familienbett, das wisst ihr ja aus den anderen Folgen. Und wir liegen jetzt da, ich wache um 5 Uhr auf und ich muss aufs Klo. Und ich gehe nicht aufs Klo, ja, weil ich denke, ich möchte meine Familie nicht wecken. Und die wachen jetzt bestimmt auf, wenn ich aufs Klo gehe. Also liege ich da und schwitze und kann nicht mehr einschlafen und denke mir, oh Lex, Sonja, dir fehlt der Schlaf, du könntest ja noch eine Stunde schlafen. Aber ich entscheide mich dann, also für die Überverantwortung, anstatt einfach aufs Klo zu gehen, um mein Grundbedürfnis zu erfüllen, ja.
Gut. Wow, Sonja, das klingt wahnsinnig anstrengend.
Das ist es.
Und wirklich nach Volksfest im Kopf, sage ich mal.
Ja, Party.
Und ja, und es klingt dann auch logisch, dass, ja, dass diese, ja, dann verstehe ich auch, wenn es heißt, dass sie HSPler mit ihren Sinnen mehr aufnehmen als Normalsensible. Das heißt es nämlich auch. Kannst du da auch noch mal was zu den anderen, ja, zu den, ja, diese erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit?
Ja, ja. Also es kommt quasi einfach zu stärkeren Reaktionen. Das heißt, für mich ist es auch jetzt, wenn ich hier sitze, ich habe hier das Ringlicht zum Beispiel an, für mich ist es doppelt so hell wie für einen nicht hochsensiblen. Ja, es ist doppelt so laut. Ich habe jetzt im Hintergrund zum Beispiel einen Ventilator an und stört mich auch. Aber mir ist halt auch heiß, extrem heiß hier oben, ja. Und dann kann es auch passieren, dass mir wieder zu kalt ist, dann ziehe ich mir meine Hausschuhe wieder an. Dann ist es so, andere Sachen sind zum Beispiel zu viel Nähe. Mein Mann leidet da manchmal drunter. Ja, ich kann manchmal die Hand nicht halten. Ich mag manchmal nicht gestreichelt werden. Da kann ich nicht einschlafen. Also das ist einfach ein stärkeres Empfinden. Und ich habe auch ein sehr hohes Schmerzempfinden. Das ist aber auch normal bei HSPlern. Und es ist natürlich diese ganze Sache mit diesen starken Reaktionen schwierig, vor allem wenn du Kleinkinder hast. Der Lärmpegel, sage ich nur, wenn die Kinder streiten, wenn sie ja emotional auch lauter werden und so weiter, ist es für mich kaum auszuhalten. Ich hatte Zeiten, da bin ich hier im Haus mit dem Stirnband rumgelaufen und mit einer Sonnenbrille. Auch sind meine Rollos immer auf Halbmast. Ich habe nie die Rollos offen. Und sobald es jemand in meiner Familie hochmacht, also mein Mann, ich mache sie sofort wieder runter. Also ich ertrage es nicht. Ja.
Ich habe auch schon mal deine Rollos in der Küche hochgemacht.
Du warst.
Ich kann mich erinnern. Genau. Ja? Weil ich dachte, wir sind mittags von irgendwo gekommen und ich dachte, ach, das hast du früh noch nicht geschafft.
Ja, genau. Ich mach
das mal für dich noch gar hoch, weil es das früh noch nicht geschafft hat.
Vergiss es. Oder im Bad früh das Licht anmachen. Vergiss es. Es ist alles auf Dämmlicht. Ja, und für meine Kinder ist es natürlich schwierig zu verstehen, wenn ich mit Stirnband rumlaufe, ja, im Haus und so weiter. Auch einkaufen ist für mich eine extreme Belastung, wenn ich zum Aldi gehe und danach noch zum Edeka und zum DM. Ich bin danach wirklich fertig, also richtig fertig.
Mhm.
Und eine andere Sache ist natürlich diese hohe Empathie, die aber leider nach außen oft gerichtet ist. Das heißt, du leidest quasi mit dem anderen mit, ja, wie wenn es dein Leid ist. Man nennt es auch übergreifendes Mitleid. Und es geht bei mir so weit, dass ich dann auch mir sage, ich kann nicht glücklich sein, weil es zum Beispiel meinem Bruder gerade schlecht geht. Der macht was durch und es belastet mich natürlich enorm, ja. Und auch die Familie. Und es geht auch so weit, dass wenn ich mit meinem Mann einen Film anschaue, dass ich auch mit den imaginären Figuren des Filmes mitleide und mein Mann mich darauf aufmerksam macht, Sonja, das ist nur ein Film, ja. Gut, und ich packe es nicht, ich denke auch dann weiter, was wird passieren, wie fühlt der sich, okay, und so weiter. Also das ist Also ich kann nicht meinen, sage ich mal, normalen Film anschauen, ja. Ich drücke dann auch immer auf Stopp und erzähle meinem Mann, was der gerade fühlt und was der sich gerade denkt. Und so. Das passt ja natürlich, ne? Also ja, gut. Und warum ist es so klar? Das ist halt diese fehlende emotionale Abgrenzung von Gefühlen anderer. Und dadurch mache ich mich natürlich dann auch regelmäßig abhängig von Emotionen anderer, Gefühlen anderer. Und wenn man jetzt über diese starken Emotionen auch redet, ist natürlich eine hohe Verletzbarkeit da. Vor allem, wenn ich von Emotionen überschwemmt wäre. Und es ist ja so bei einem HSPler, dass dann diese Emotionen quasi oft unkontrolliert in Handlungen übersetzt werden. Ja? Und jedes Wort zum Beispiel auf die Goldwaage gelegt wird. Wenn die Julia jetzt zum Beispiel mit mir irgendwie was diskutiert und ich merke, oh, das geht jetzt auf mich, auf meine Person, dann lege ich jedes Wort, was sie sagt, auf die Goldwaage. Ja, und mir fehlt dann einfach oft die Distanz zum Geschehenen auch. Also ich meine, manchmal ist ja jemand wütend oder traurig, das hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun, ja. Und bei mir ist so, ich müsste dann auch, wenn ich mit dem jetzt rede oder ich diskutiere jetzt mit der Julia, nehmen wir das Beispiel nochmal, ich müsste jetzt erstmal abwarten und dann reagieren, vielleicht erst am nächsten Tag. Mhm. Wie kriege ich das raus aus der Birne, indem ich eine Entlastung habe durchs Sprechen oder durchs Niederschreiben. Manchmal nehme ich Sprachnachrichten auf, dann lösche ich sie wieder oder schicke sie nur meinem Mann und sage, vergiss es, das ist nur für mich, ja. Oder ich teile mich halt einfach mit und sage auch wieder zum Simon, meinem Partner, der ist ja zum Glück zu Hause den ganzen Tag, der hat die Kopfhörer auf bei seiner Arbeit und ich sage Nick einfach nur, ich möchte es jetzt dir einfach mitteilen, damit ich einen Abstand zu der Sache kriege.
Ja, und dann sitzt er da mit seinem Kopfhörer und nickt alle paar Sekunden.
Ja, und ich habe es aber dann los und kriege einen Abstand zu dem Geschehenen und die starken Emotionen wären weniger oder schwächen sich ab, sage ich mal so, ja.
Finde ich echt süß, ja, das Bild. Ja, richtig. Ja, okay, ja, danke, Sonja, für deine Offenheit. Und es ist auch alles so mitzuteilen, das ist ja auch was, was man in der Öffentlichkeit dann eher lieber verschweigt oder als nicht so schlimm darstellt oder wie auch immer und nicht oft zeigt, wie belastend es eigentlich ist für
einen. Aber so bin ich eben, weil ich eben ein extrovertierter HSPler bin.
Genau, da werden wir später nochmal, glaube ich, kurz drauf kommen. Ah ja, jetzt können wir das eigentlich gleich klären. Das macht die Deborah Sommer in ihrem Buch auch super. Sie erklärt, das habe ich vorhin schon gesagt, eben diese 70% und 30% und dass oft davon ausgegangen wird, dass eben hochsensible Menschen extrem introvertiert, still so schüchterne, ganz stille, in sich gekehrte Menschen sind. Und aber wie gesagt, es ist nicht so. 30% sind extrovertiert und das wird dann auch oft nicht die Hochsensibilität erkannt, weil sie eben so extrovertiert sind. Und Sonja, wobei es bei dir jetzt, glaube ich, auch jetzt keine Reinform ist, das haben wir auch schon angesprochen, du brauchst ja auch immer wieder Ruhepausen für dich.
Es ist so eine Mitte und ich bin auch sehr melancholisch, aber auch sehr sanguinisch. Ich meine, jetzt wenn man mal auch von anderen Merkmalen redet, aber für mich war das immer so eine Hinderung, weil ich meinte, ich bin hochsensibel, aber ich bin doch gern unter Leuten und ich brauche auch meine Kontakte und so weiter, ja. Mhm.
Genau, ja. Das nur um das, damit ihr es auch mal gehört habt und auch im Hinterkopf habt. Genau, die Sonja hat jetzt gerade vorhin schon zwei von drei Bereichen genannt, wie man die Hochsensibilität auch aufteilen kann und wie es auch die Brigitte Shaw in ihren Büchern tut und auch die Deborah Sommer erwähnt es in ihren Büchern, diese Dreiteilung. Und zwar gibt es da eine Aufteilung in sensorische Hochsensibilität, emotional-empathische Hochsensibilität und kognitive Hochsensibilität. Mhm. Die Sonja hat von der sensorischen gesprochen, also das mit den Sinnen, dass es zu laut ist, zu hell, aber auch zum Beispiel nicht immer angefasst werden mögen oder Überempfindlichkeit bei Schildchen in der Kleidung hin.
Also das ist extrem. Also bei mir, ich spüre jeden Faden und der muss raus, jeden.
Ich kriege auch regelmäßig Kleidung von der Sonja, weil sie sie gekauft hat. Und dann hat sie zwar die Schildchen, ich kriege immer Kleidung ohne Schildchen, also alles rausgeschnitten. Aber dann merkt sie, dass der Stoff ihr nicht taugt. Ja. Also das Schildchen ist zwar draußen, aber irgendwie der Stoff, da schwitzt sie, das fühlt sich nicht gut an.
Und du weißt dann nicht, wie du das waschen sollst, ne?
Genau, ich weiß dann nicht, wie das waschen soll, aber ich bin halt immer vorsichtig. Nee, bisher war es schon. Nee, aber da bin ich auch Nutznießer davon, das stimmt. Und Stichwort Koffein, Sonja, magst du auch noch was sagen?
Ja, Koffein, ja, ich würde ja manchmal gern Cappuccino trinken, aber wenn ich es dann also um mich wach zu halten, sage ich mal, ja, in meiner Phase, ich möchte den Abend noch erleben. Aber wann immer ich es tue, sage ich mir, tue es nie wieder, weil ich einfach extrem überempfindlich reagiere. Mein Magen, der verträgt es nicht. Also ich kriege dann auch gleich hier Probleme.
Sucheln.
Also richtig, ja, im Magen auch. Und ich bin extrem, mir geht es unwohl, ich fühle mich nicht wohl. Und
Ja.
deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, das zu lassen. Und ja.
Ja, okay. Und also das Thema ist jetzt, war jetzt das Feld sensorisches HSP. Das emotional-empathische hat die Sonja uns auch beschrieben, das mit den Gefühlen, mit dem Hineinversetzen in andere. Und der dritte Part, den du jetzt nicht explizit genannt hast, ist noch das kognitive HSP. Das ist der Bereich, wo man ein starkes Empfinden für Logik hat, extremes Perfektionismusstreben. Kognitive HSPler sind zu komplexen, abstrakten, analytischen und multiperspektivischen Denken fähig und haben auch oft Spezialgebiete, auf denen sie sich sehr gut auskennen. Ich glaube, da werden wir dann in den Kinderfolgen auch noch mal mehr drüber reden, weil das zum Beispiel meinen Sohn jetzt sehr stark betrifft, die kognitive HSP. Genau, und da werden wir dann auch noch ein paar Beispiele geben, wie sich das so im Alltag auch zeigt. Genau, ich habe es gerade gesagt, Stichwort Perfektionismus, weil du bist ja dann trotzdem von
Gehört,
dem kognitiven HSP auch nicht ganz verschont, oder Sonja?
das habe ich mir gerade auch gedacht, weil ich habe gedacht, ich würde mich jetzt in die Schublade sortieren, extrovertiert, empathisch, emotional, sensorisch. Dann hörte ich das Wort Perfektionismus und dachte, uch, vielleicht habe ich da doch was davon. Also ich oute mich hier extrem perfektionistisch. Meine Messlatte ist sehr, sehr hoch. Und ich habe nicht nur einen sehr hohen Anspruch an mich und das, was ich tue, sondern auch an andere. Und es ist einerseits negativ, weil man macht seinen Selbstwert ja komplett von der Leistung, von dem, was man tut, abhängig. Und ich sehe vor lauter Fehlern oft die Umgebung gar nicht. Ja? Und ich kann auch nichts schätzen. Ich mache eine Sache, zum Beispiel ich halte einen Kindergottesdienst und danach sehe ich, was ich alles falsch gemacht habe, was ich hätte besser machen sollen. Aber ich sehe gar nicht, Mensch, die Kinder haben sich gefreut, die fanden das super toll. Also das ist mir in dem Moment dann auch nichts wert. Dann habe ich gelesen, das kann man auch bezeichnen als Fehleraufspürmodus. Und das kann natürlich besonders schwierig für den Partner sein. Ja? Und was für mich dann auch so ein Problem ist bei diesem Perfektionismus, ist, dass ich nie fertig wäre. Auch bei dieser Ausarbeitung dieses Skripts wurde ich nie fertig. Ich war noch eine Stunde und dann habe ich es wieder verbessert und nochmal und so weiter. Ja? War auch so im Referendariat zum Beispiel ganz schlimm. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es für mich dann natürlich in dermaßen krassen Druck ausgeartet
Ja, also in
ist.
der Lehrerausbildung, ja, genau.
Sag ich dir, ist ja eh schon hart und ich weiß, dass mein Seminarleiter immer gesagt hat, Frau Eisenberg, ich hab sowas noch nie gesehen. Der hat gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen. Wie wollen Sie diesen Standard über ein Jahr oder 2 Jahre halten? Das
Ja,
ist
das ist
unmöglich.
unmöglich, ja. Ja.
Naja, und positiv ist es aber natürlich auch, weil man einen Detailblick hat. Und wenn man in diesem Fehleraufspürmodus drin ist, ist es ja auch praktisch. Jetzt zum Beispiel, wenn man Lehrer ist, beim Korrigieren oder so, ja. Oder wenn man Lektor zum Beispiel ist. Ja, das bin ich leider nicht. Okay.
Okay, danke. Nächstes Thema, was ja auch jetzt da ein bisschen mit zu tun hat. Einerseits dich von der Welt zurückziehen, Überforderung. Andererseits sich angezogen fühlen wegen Unterforderung. Vielleicht kannst du mal dieses gleichzeitige Leiden an Über- und Unterforderung erklären.
Ja, wenn ich jetzt das Mama-Beispiel nehme und ich bin jetzt zu Hause gerade in den ersten Jahren, dann ist das so, okay, ich putze jetzt mal wieder, dann koche ich mal wieder, dann wickle ich das Kind, dann bringe ich es zu Bett und das ist immer das Gleiche. Montag, Dienstag, Mittwoch die Wäsche waschen, am Freitag bereite ich den Kindergottesdienst vielleicht noch nebenbei vor, aber es ist immer das Gleiche. Ja, und dann bin ich halt absolut in der Langeweile, Unterforderung, es kann bis zur depressiven Verstimmung führen, so eine Sache, ja. Und dann sage ich mir, gut, Sonja, jetzt sind die Kinder älter, jetzt kannst du ja mal wieder ein paar Stunden eben arbeiten bei deiner Mama in der Kosmetik und vielleicht auch eben bei Entbindung noch ein bisschen und in der Kirche bei uns. Und dann geht es halt los. Dann bin ich total überfordert. Also, und zwar von 0 auf 100. Und das ist halt echt schwierig, eine Balance zu finden.
Das ist ein sehr schmaler Grat, auf dem sich
Ja.
HSPler dann zwischen Ü Unter- und Überforderung bewegen. Ja. passend auch wieder dazu, nochmal das Thema Gedankenspirale, Gedanken machen. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, da würden sich auch viele drin wiederfinden.
Also bei mir ist so, dass ich mich eigentlich erst sicher fühle und ich brauche sehr viel Sicherheit, wenn ich quasi Situationen gedanklich vorneweg durchspiele, ja, also in meinem Inneren. Ich kann zum Beispiel in meinem Kopf, sage ich jetzt mal, eine Unterrichtsstunde durchgehen, Stück für Stück, und dann habe ich die drauf, weil ich sie einmal durchgegangen bin. Und das zeigt einfach, also für mich ist Denken gleich Problem handeln. Deswegen brauche ich ja auch niemanden, der dann mir eine Lösung gibt, sondern einfach nur sagt, ja, na, wenn ich dem das vorlabere. Mhm. Und deswegen sind für mich Veränderungen und Neues sehr, sehr schwierig. Also ich bin sehr unflexibel. Und da denke ich, spielt aber auch wieder die Kontrolle mit rein. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Und es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt meine Oma anrufe, da bin ich immer recht nervös. Ich weiß auch nicht genau, warum. Dann schreibe ich mir auf einen Zettel auf, was ich der jetzt sagen werde. Und das gehe ich tatsächlich ein paar Mal durch. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt einen wichtigen Telefonanruf habe, sagen wir mal, ich muss irgendwas klären wegen der Versicherung oder wegen den Kindern oder irgendwas Unangenehmes auch mit der Schule besprechen, ja, dann sitze ich da und dann überlege ich stundenlang, schreibe wie einen Brief, streiche es wieder aus. Also das ist für mich schon auch schwierig und anstrengend, ja, dass ich genau das sage, was ich sagen will, aber ich muss es durchdenken. Und deswegen ist es für mich schwierig. Ich habe es mir heute überlegt, wenn ich war gestern auf einem Schulfest und dann habe ich halt spontan mit Leuten geredet und nach jedem Gespräch fühle ich mich, also dann, wie wenn ich bekloppt wäre und denke, was hast du dem jetzt wieder erzählt? Hättest du vielleicht noch was anderes sagen sollen, ja? Also, was hast du da wieder übertrieben, ja? Und dann kommen wir zu dem Ding, dann komme ich heim und dann halt das nach. Und das halt über Stunden nach und es halt manchmal über Tage nach. Also fast alle Erlebnisse müsst ihr euch vorstellen, aber insbesondere natürlich die negativen. Dann kommt dazu, dass ich das dann ständig, also das jetzt reflektiere, was ich zum Beispiel auf dem Schulfest gesagt habe. Und dann gehe ich in die Selbstkritik rein, ja? Also, jede Einzelheit, okay, dem habe ich das erzählt, dem habe ich dann das gesagt und das, und nee, da hätte ich vielleicht das sagen sollen, ich hätte anders reagieren sollen. Ja, und dann habe ich natürlich oft zeitverzögerte Reaktionen, ja, wegen dieser Innenschau, also wenn ich sowas habe. Und für mich ist es zeitfressend, kraftraubend, ja, und ich lebe natürlich auch vorwiegend dadurch in der Vergangenheit, merkt ihr ja, wenn ich da ständig drüber nachdenke, weil eigentlich kann ich es ja nicht mehr ändern. Und dann habe ich zusätzlich noch diese Gedankenspirale und den Zwang, ich muss es fertig denken. Also ich fange an zu denken, ich habe jetzt mit meiner Freundin am Schulfest geredet und dann kommt mir der Impuls, ach, mit der Lehrerin hatte ich auch geredet, stopp, Sonja, du musst jetzt zurück, denk das jetzt mal fertig, ja. Und da hatte ich zum Beispiel, 2020 ist eine liebe Freundin von mir gestorben und ich habe dann das wirklich wochenlang über Stunden immer wieder durchdacht, was ich bei den letzten Besuchen gesagt habe, welche Uhrzeit da war, was sie gesagt hat, was ich gesagt habe, was ich hätte vielleicht anders machen sollen. Und ich konnte diese Gedanken nicht loslassen. Also das war für mich richtig krass. Ich musste das irgendwie immer abschließen und dann beim nächsten Mal kam es wieder, dann ging es wieder los. Ja? Und es geht so weit, dass ich neulich zum Beispiel bleibe ich halt da mitten beim Einkaufen stehen und denke in meinem Kopf, ich muss doch jetzt das eine noch zu Ende denken von heute früh, das habe ich vergessen. Ja. Oder ich sitze halt im Auto und meine Tochter wundert sich, wo sie von der Schule, warum ich nicht aussteige, aber ich sitze halt echt noch im Auto und denke, nee, ich muss jetzt ganz schnell noch das von vorhin fertig denken, das war noch nicht fertig. Und das fällt mir dann natürlich auch extrem schwer, präsent zu sein. Ja. Und stellt euch das vor, ich habe also nie vollkommene Ruhe. Heute hatte ich die Möglichkeit, mich in den Liegestuhl zu setzen. Mein Mann war auf einer Spielplatzeinweihung mit den Kindern und da saß ich. Aber ich habe nie Ruhe, weil ich ständig und immerzu mit inneren Zuständen und Gedanken beschäftigt bin. Also das ist Dauerschleife einfach.
Aber es ist ja, wie du schon vorhin angesprochen hast, auch so eine Art und Weise, wie du dir Kontrolle praktisch Kontrolle hast oder dann meinst, die Kontrolle
meinst zu haben, kannst du sagen. Also das ist, du hast, also ich versuche ja immer irgendwie dann das zu ordnen, weil ich muss irgendwann mal Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und allgemein. Und ich merke aber, dass ich dann regelrecht einen Kontrollzwang aufbaue. Also jetzt nicht nur über meine Umgebung, sondern auch über das Verhalten von meinem Partner und auch über das Verhalten meiner Kinder oder den Tagesablauf. Und ich fühle mich einfach dann machtlos ausgeliefert dem Ganzen, ja, und deswegen will ich natürlich im Vorfeld schon diese Kontrolle aufbauen, damit ich nicht wieder dieses Hilflose dann erleben muss und dass es vermeiden kann. Und bei mir ist da ein Beispiel, wenn ich jetzt die Umgebung nehme mit der Kontrolle, also ich brauche ganz viel Struktur, also das Bedürfnis ist sehr hoch zur Struktur und Ordnung. Ich habe zum Beispiel einen Terminkalender und ich sitze da wirklich immer wieder stundenlang davor und schreibe auf. Also erstens, heute gehe ich zum Edeka einkaufen, danach rufe ich meine Oma an, dann muss ich kurz in die Praxis. Fünftens, dann hole ich meine Tochter ab und dann sitze ich da und wenn ich dann das gemacht habe, streiche ich es durch. Und für mich ist dann echt manchmal so, dass ich da so kontrolliert drin hänge, dass ich keine Abweichung in meinem Kopf dann dulden kann, ja? Weil ich weiß, jetzt kommt der Kontrollverlust sonst. Also bei solchen Kleinigkeiten wird vielleicht der Normalsensible sagen, ja? Oder aufräumen, ja, ist auch so ein Punkt. Wir waren jetzt im Urlaub, wir sind heimgekommen, wir hatten einen Nachtflug, wir waren extrem fertig. Aber es war natürlich klar, dass ich sofort die Koffer aufräume, weil ich es nicht ertragen kann, diesen Koffer mit Schmutzwäsche, dass der da steht, ja. Oder auch meine Kinder spielen und die haben echt viel Kreativität, die spielen Rollenspiele. Wir sind vom Urlaub heimgekommen, bleiben wir bei dem Beispiel. Und was machen meine Kinder? Verkleiden sich als Stewardess und Flugkapitän und haben sich natürlich zwei Riesenkoffer gepackt, ja, leere, und haben die befüllt mit sämtlichen Spielzeugen und Materialien. Und in meinem Kopf rattert es noch super, Sonja, jetzt kannst du gleich wieder alles aufräumen. Du musst ja schon die normalen Koffer aufräumen, jetzt darfst du die ganzen Spielsachen noch aufräumen, ja. Und dann räume ich ihnen schon hinterher, während sie spielen, weil ich diese Unordnung und diese vielen Farben von den Kuscheltieren, ich ertrage es einfach nicht. Und das ist eigentlich schade, weil eigentlich sind sie ja voll im Spielprozess gerade drin, ja. Naja, und so kann ich mich halt oft nicht konzentrieren und fühle mich unwohl, wenn das so ist. Aber deswegen kann ich es nicht auf den anderen legen oder auf meine Kinder, ja? Also, let's work an diesen Problemen. Ja.
Noch zwei Themen. Kritik.
Nein.
Persönlich nehmen. Ja, ich kenne das auch. Also tatsächlich in dem Punkt finde ich mich selber auch voll wieder.
Das ist gut.
Warum ist schon so? Zeit? Warum ist es so, dass man die Kritik so persönlich nimmt?
Also im Falle von dem HSPler ist es natürlich, wie schon erwähnt, der hohe Anspruch, den ich jetzt an mich habe und diese Hilflosigkeit, ja. Wie ich darauf reagieren soll, weil ich ja als perfektionistischer HSPler mich natürlich ja schon perfekt vorbereitet habe. Also was bildet sich jetzt der andere ein, mich da zu kritisieren? Wie kann denn das sein? Ich habe ja mein Bestes hier Mögliche gegeben, ja. Gut, und dann ist es natürlich so, weil der HSPler meistens die Sachen im negativen Licht sieht und interpretiert auch. So zählt auch die Kritik vor allem, weil ich ja quasi nicht diese situationsbezogene Kritik annehme. Wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Interview zu mir sagst, Mensch Sonja, also man hat dich vorhin nicht gescheit verstanden bei der einen Frage, da hast du das vergessen, das ist eigentlich schade. Und ich sehe das sofort als ganze Person, fühle ich mich abgewertet. Ja, was passt denn jetzt hier schon wieder nicht an mir? Weil was meine Stimme? Ist meine Stimme wohl komisch oder was? Ja. Und dann ist es der andere Punkt ist natürlich, dass ich dann auch sage, ich bin unsicher. Ich kann nichts richtig machen und das ist eine beschämende Sache natürlich auch.
Hat auch wieder mit Scham zu tun, ja.
Kennst du, denke ich auch. Und dann ist es ja so, weil ich versuche ja und genau, und dann ist das Problem, wenn du mir die Kritik dann sagst, dann werde ich beim nächsten Mal, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen, natürlich noch krasser versuchen, das zu kontrollieren, dass ich ja keinen Fehler mache und am besten mir noch jedes Wort aufschreibe, was ich hier ablesen soll.
Perfektionismus wieder, ja.
Genau. Und wo sind wir aber dann am Ende angelangt? Wenn du das alles so siehst, dann bist du eigentlich wieder bei einem, dass alles auf einen niedrigen Selbstwert zurückzuführen ist, den ich dann natürlich auch habe, wenn ich alles im negativen Licht sehe. Ja.
Ja.
Und wenn wir beim Thema Kritik sind, da fällt mir dann auch noch ein, dass es für mich auch schwer ist, wenn ich jetzt eine Kritik bekommen würde, jetzt so spontan von dir direkt, dass ich da gar nicht angemessen und schnell drauf reagieren kann auf den Vorwurf. Also ich bin überfordert, mich dann richtig zu verteidigen. Ich würde dann wahrscheinlich gleich sagen, ja, stimmt, aber wird meine Meinung dir nicht kundtun, weil ich mich unwohl fühle, weil mit dieser Kritik. Aber da kommt jetzt, denke ich, der nächste Punkt, den wir jetzt noch ansprechen, der spielt da auch mit rein.
Genau, auf jeden Fall. Die Harmoniesüchtigkeit oder Konfliktvermeidung von HSPlern.
Genau, also jetzt, wenn wir das oben gesagt haben, also ich bin jetzt nicht in der Lage, quasi schnell und angemessen zu reagieren, weil ich müsste erst alles durchdenken. Ja, es ist auch hier so, ich will um jeden Preis die Harmonie und deswegen bin ich leider in Anführungsstrichen ein aktiver Konfliktvermeider. Also wirklich, ich gehe in den Raum rein, ich erspüre sofort, das ist wie so ein Seismograph, Da könnt jetzt gleich, die werden jetzt gleich lauter, da kommt jetzt gleich ein Konflikt auf, ja. Und da sehe ich schon körperliche Anzeichen, vorausschauend.
Ja.
Beispiel in der Kirche war ich gestern und dann habe ich gegenüber eine Familie beobachtet, die war wirklich am anderen Ende gesessen und da habe ich gemerkt, das Kind hat irgendwelche Schwierigkeiten. Und die hat schon angefangen, also das Gesicht hat sich verändert und ich habe aber genau gesehen, was das Problem war. Die hatte keine Stifte zu malen. Also was mache ich? Ich springe auf, ja. Ich wollte auf keinen Fall, dass sie jetzt mit ihrem Papa in Konflikt kommt. Ich meine, eigentlich geht mich das ja gar nichts an, mich da einzumischen. Ja, und bin halt hin und habe gesagt, stimmt, du brauchst Malstifte. Und die haben mich beide angeguckt und gesagt, wie ich da drauf komme, ja. Ich habe es halt beobachtet, die Situation. Und so war es dann auch. Also habe ich die Stifte gegeben, alles war wieder gut. Und es ist für mich aber belastend. Und deswegen will ich sofort, dass das jetzt stoppt, dass ich es vermeiden kann, ja. Weil ich diese Stimmungslagen quasi eher spüren kann. Eigentlich könnte es ja auch was Positives sein, gell? Ja, aber ich leide extrem drunter. Ich leide unter Negativstimmungen, wenn ich jetzt da sitze oder wir sind auf einer Feier und ich merke, es fangen jetzt an, sich zwei zu streiten oder haben nur eine unterschiedliche Meinung. Ja, die haben jetzt eine unterschiedliche Meinung, was ja gar nicht schlimm ist. Und damit komme ich schon nicht klar. Und ich bin dann so krass drauf, dass ich ablenke. Ich lenke mit irgendwas ab. Ich wechsle aktiv das Thema. Oder ich sage halt immer, ja, ja, das sehe ich genauso, stimmt. Ja, notfalls fliehe ich auch und gehe, weil ich die Situation nicht aushalte. Oder wenn ich mich in der Lage dazu fühle, schlichte ich natürlich auch bei einer Sache, die mich jetzt nicht betrifft, ja. Und leider sage ich aber dann auch oft meine Meinung eigentlich nicht, weil ich es mich nicht traue, weil ich ja einfach, ich habe dann wirklich Angst davor, weil ich keinen Konflikt will. Oder weil ich wieder denke, die anderen werten mich als Person dann ab, wenn ich eine andere Meinung habe, ja.
Ja, ja, klar, verstehst. Ich kann das auch nachvollziehen, ja. Okay, das war jetzt ganz viel Input. Wir haben viel gelernt und ich bin mir sicher, dass sich der eine oder die andere unter euch auch wiedererkannt hat in vielem, was du erzählt hast. Danke nochmal, Sonja, für deine Offenheit, dass du das so
plastisch. Ja, das hoffe ich. Also das ist mein Ziel bei der Sache, dass halt das jemand anders einfach hilft. Also halt willkommen wieder über Verantwortung des HSP-Lers.
Ja, genau. Aber ich denke, es ist auch einfach befreiend, wenn man dann weiß, ich bin nicht komisch oder so, sondern ja, es ist für das, wie ich mich fühle, wie ich bin, wie es mir geht, gibt es einen Namen und es gibt auch einen Grund. Und ja, und es ist, ich bin trotzdem okay. Und darüber reden wir auch dann beim nächsten Mal in Teil 2 von diesem Interview noch ein bisschen genauer, weil ja HSP auch ganz viele Gaben mit sich bringt. Ein bisschen haben wir es heute angeschnitten. Und auch natürlich wollen wir noch über Strategien reden, die du jetzt hast, um gut durch den Alltag zu kommen. Und vielleicht schneiden wir auch noch mal ein bisschen gesundheitliche Probleme von HSPlern an. Genau, damit war es das für heute.
Na gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal.
Dankeschön. Wir danken euch fürs Zuhören und wir freuen uns sehr. Wir schätzen es sehr wert, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch, wie immer, eine innige Verbindung zu Jesus, dass ihr es schafft, auch als HSPler, in seiner Liebe ruhen zu können, damit ihr in eurem Tempo wachsen könnt und Frucht bringt. In Bindung mit ihm seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Er trägt euch. Fühlt euch umarmt von uns und bis in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Podcast Sonntag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.